wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es eine Bonus-Podcast-Folge, beziehungsweise ist das eine von ganz vielen Bonus-Podcast-Folgen, also eine Reihe. Und zwar geht es in diesen Bonus-Podcast-Folgen um Human Design. Vielleicht hast du schon meinen allerersten Podcast von Human Design gehört. Da hatte ich die Claudia im Interview und wir haben allgemein über Human Design gesprochen, was es überhaupt ist und auch kurz angesprochen, was dann die verschiedenen Typen von Human Design sind. Und das hatte richtig viel Anklang bei euch gefunden, genauso wie bei mir auch damals. Für mich war das ja so ein richtiger Augenöffner und ganz, ganz spannend, Human Design für mich zu entdecken. Und weil es so gut ankam und weil auch viele Fragen dazu aufkamen, beziehungsweise auch zu den spezifischen Typen Fragen aufkamen und was denn die Dinge überhaupt so wirklich bedeuten würden, wenn man jetzt zum Beispiel hört, okay, Projektoren, die sollen auf eine Einladung warten und auf Anerkennung, was bedeutet das überhaupt für mich? Und da habe ich gedacht, da lade ich mir die Steffi ein. Und die Steffi von All About Human Design hat mit mir Bonus-Podcast-Folgen aufgenommen zu den jeweiligen Human Design-Typen. Das bedeutet also, du kriegst zu jedem Human Design-Typ, zu allen fünf, die es gibt, Generatoren, Manifestoren, manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren, gibt es jeweils eine ganze Podcast-Folge zu. Und ja, lass dich einfach mal überraschen. Wir starten mit den Generatoren, gefolgt von den Projektoren und dann geht es weiter, Reflektoren, Manifestoren und manifestierende Generatoren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Bonus-Podcast-Folge.
Steffi, ich freue mich. Heute sprechen wir zum vierten Mal Bonus-Podcast-Folge über den Manifestor diesmal. Und ja, erstmal schön, dass du wieder da bist.
Danke, liebe Julia. Ich freue mich, wieder hier zu sein und mit dir quasi über Human Design zu quatschen und über die Typen und einfach auf unser Gespräch.
Und Manifestoren gibt es auch, glaube ich, nicht so viele, oder? Also prozentual gesehen, hattest du das beim letzten Mal schon gesagt, in der Podcast-Folge mit dem Reflektor, Generatoren, manifestierende Generatoren, die nehmen tatsächlich, sagt man, den größten Teil der Menschheit ein und dann wahrscheinlich Projektoren, Reflektoren. Wie viele Manifestoren gibt es denn, sagt man so, wenn man das so eingrenzen kann?
9-10% so. Also ich glaube, 9% ist so das meiste, was mir entgegengekommen ist. Also 70% Generatoren und manifestierende Generatoren, ungefähr 20% Projektoren, 9% Manifestoren und 1% Reflektoren. Mhm. Ungefähr so ist das Verhältnis. Ich glaube, ja, es ist auch schwer, es ändert sich ja auch immer. Ich glaube, auch unsere Welt, es kommen immer auch die Typen, die jetzt auch gerade gebraucht werden sozusagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt flächendeckende Studien gibt, um zu gucken, wie viele Typen es wirklich sind. Aber so von der Wahrscheinlichkeit her sind es 9%.
Okay. Jetzt muss ich sagen, Manifestor hört sich richtig gut an. Mhm. Weil wir, also auch in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, wir ständig hören, oh, manifestiert ihr dies, manifestiert ihr das, einfach manifestieren. Und das hört sich so an, als könnten die das mit dem Finger schnipsen und alles wäre so einfach in ihrem Leben. Also hört sich einfach gerade so traumhaft schön an. Aber wahrscheinlich gibt es da auch ein paar Hürden und Hindernisse und da kommen wir heute auch noch zu. Aber erzähl uns doch erstmal, was ist denn so das Besondere an einem Manifestor? Was macht diesen Typen aus?
Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, der Name ist fast, also schon, sie können sehr, sehr schnell umsetzen, aber so ein bisschen trügerisch, wenn wir jetzt vom Manifestieren in dem Sinne sprechen, wie wir es jetzt heute benutzen und denken, da kommt jetzt Geld vom Himmel geregnet oder ne, alle Möglichkeiten so, wenn wir es uns nur vorstellen. Nee, so ist es jetzt bei Manifestor auch nicht, aber er bringt schon eine starke Manifestationskraft mit, die ja im Human Design hauptsächlich in der Kehle liegt. Manifestationskraft in dem Sinne, dass er Energie auch nach außen tragen kann. Ein Manifestor kann seinen Impulsen folgen. Also es sind sehr, sehr starke Menschen mit einer starken Ausstrahlung auch, die quasi ja, initiieren dürfen. Und das ist so das, auch was den Manifestor ausmacht. In manchen Bereichen nennt man ihn auch den Initiator. einfach statt Manifestor, weil das wirklich so das Kernthema von ihm ist. Ein Manifestor bekommt Impulse oder eine Manifestorin, die bekommen Impulse und die müssen jetzt nicht einen Mondzyklus warten, wie beim letzten Mal beim Reflektor oder auf eine Einladung warten, wie beim Projektor oder so. Und auch nicht reagieren wie die Generatorentypen, sondern die dürfen initiieren und dafür losgehen.
Cool, hört sich auch gut an. Ja, jetzt hast du gesagt, okay, die sind sehr impulsiv. Aber wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, vielleicht machen wir das so auch jetzt ziemlich zu Anfang, die Kinder, die Manifestoren, Kinder oder Manifestorinnen, Manifestorinnen, Kinder, was macht die aus?
Ich glaube, das ist fast ein bisschen einfacher als letztes Mal beim Reflektor, weil die ja so anpassungsfähig sind. Also ein Manifestor ist einfach immer sehr in seiner eigenen Energie. Als Kind unglaublich selbstständig, würde ich sagen. Der auch derjenige, der den Ton vielleicht auch gerne angibt in der Gruppe. Der kommt natürlich auch noch immer darauf an, was er so für andere Center definiert hat, aber generell halt auch schon, wenn es auch von einem Elternhaus gefördert wird oder auch von der Schule, wirklich sehr, sehr schnell selber Verantwortung übernimmt, einfach sehr selbstständig ist. Das Ding ist, dass es leider halt oft nicht gefördert wird, wenn man es nicht weiß wieder. Und dann Manifesto, wenn er quasi das Gefühl hat, er darf nicht in seine Kraft kommen, er darf nicht initiieren in der Schule, kann er halt auch aufsässig werden. Und sowas. Und das kann sich dann halt auch negativ zeigen. Also wenn er das Gefühl hat, er muss permanent um Erlaubnis fragen oder wird in seiner Freiheit halt beraubt. Das ist bei Kindern wie bei Erwachsenen-Manifestoren so. Das ist unglaublich schmerzhaft, glaube ich, für sie und unglaublich, ja, holt sie einfach komplett aus ihrer Kraft raus. Und das kann sich dann halt auch zeigen in Kindern durch, ja, Wutanfälle, Aggressionen. Ja, ich glaube auch, dann, wo man dann oft guckt, was ist da jetzt dahinter gesundheitlich oder so, wo es vielleicht auch oft einfach ist, die Kinder dürfen nicht in ihre Kraft kommen und von der Schule oder vom Elternhaus wäre es halt gut, schon ihnen Grenzen zu setzen, Sicherheitsgrenzen, weil ein Kind kann ja oft jetzt nicht einschätzen, darf es jetzt bis zu der großen Straße laufen oder nicht, aber zum Beispiel zu sagen, okay, um 8 bist du wieder zu Hause oder um 6 bist du wieder zu Hause, du darfst hier Garten und Hinterstraße, wo keine Autos fahren, das ist deine Zone und dann den auch machen lassen.
Spannend, dass du das sagst. Ich habe auch eine Freundin, die hat eine Tochter und ne, sie hat, also sie ist sehr, eine sehr, hat ein sehr forderndes Gemüt und also meine Freundin ist Generatorin und ist damit auch teilweise ein bisschen überfordert. Würde ich das jetzt mal so ausdrücken. Und ich habe auch mal gesagt, du mach doch mal spaßenshalber die Chart für deine Tochter. Ich habe da so ein Gefühl, was sie ist. und da kam tatsächlich Manifestorin raus. Und ne, da habe ich auch gesagt, vielleicht machst du einfach mal irgendeine Session. Also nicht irgendeine Session, aber mal ein Reading und tatsächlich auch so Coaching. Weil ich glaube, dass es wirklich einfach nur etwas ist, wie du mit diesem Kind dann einfach besser umgehen kannst, wie du dieses Kind besser unterstützen kannst. Weil letztendlich, ich glaube, Zorn ist das nicht selbst, kann das sein?
Wut, Ärger, Zorn, okay. Genau, das sind so
diese Themen. Ne? Und das ist ja dieses, ne, dieses, was man dann so denkt, okay, dieses Aufmüpfige, Aufsässige, warum ist dieses Kind so anstrengend, dass man da wahrscheinlich viel mehr noch kommt, also ich bin jetzt auch keine, ne? Ich weiß nicht, wie es geht, ne? Deswegen sage ich auch immer, such dir doch Rat, vielleicht ist das auch ein guter Ansatz für dich, dieses Human Design, dass du da irgendwie diese Impulse mitbekommst, okay, wie spreche ich denn mit diesem Kind, ne? Wie kann ich dieses Kind unterstützen, da besser in die Kraft zu kommen, vielleicht auch ruhiger zu werden, damit es nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, nee, aber ich will jetzt aber, warum darf ich denn nicht? Dass man da einfach guckt, wie man damit besser umgeht. Und schon allein das, ne, dass wir das auch gleich jetzt mit dem Kind so angefangen haben, das habe ich jetzt schon so oft gehört, tatsächlich mehrere Frauen, die auch sagen, seitdem ich das über mein Kind weiß, ne, ob das jetzt Manifestorin ist oder Projektorin ist, ich weiß, warum sie anders ist als ich und warum ich da irgendwie, ne, warum das nicht funktioniert, weil halt viele Menschen sind Generatoren und dann kann auch mal sein, dass dein Kind was ganz anderes ist und du fragst dich, was mache ich falsch, aber darum geht es ja gar nicht, sondern einfach, okay, wie kann ich da noch unterstützen, weil es ist halt ein bisschen anders, es braucht etwas anderes, dieses kleine Individuum und das ist ganz, ganz spannend und ich auch selber in meiner Kindheit, also ich habe keine Geschwister, sondern ich habe nur zwei Cousinen. Mein Papa hatte zwei Schwestern und jeder hat halt ein Kind gehabt und wir können nicht unterschiedlicher sein. Ich, die Projektorin, meine ältere Cousine, die Manifestorin, und meine jüngere Cousine, die Generatorin. Und diese Konstellation zu sehen, das stimmt eins zu eins, ja. Meine ältere Cousine immer, ja, die hat den Ton angegeben, so ein bisschen die Anführerin von uns, ja. Also wir haben uns auch immer ganz, ganz häufig gesehen. Wir sind im gleichen Ort aufgewachsen, Sommerferien zusammen verbracht, ne. Und das war auch immer so ganz spannend. Die Generatorin, die kleine Cousine, immer so der Sonnenschein. und meine große Cousine so immer so, ach, naja, ein bisschen aufmüpfig. Und, ne, weil sie einfach nicht so richtig in ihre Kraft kommen konnte, hat auch direkt, also ihre Mama war auch alleinerziehend, sie hat neben unseren Großeltern gewohnt und dann mein Großvater, der natürlich auch ne, so ein bisschen erstmal den Ton angibt, vielleicht auch ein bisschen strenger ist. Und das war ganz spannend zu sehen, auch meine kleine Cousine, die große Cousine, die sich dann immer gestritten haben, wahrscheinlich auch eher von meiner großen Cousine initiiert, ja, meine kleine Cousine ziemlich klein und ich immer nur am Rand. Ich so, ach ja, ich will da gar nicht mit rein, ihr macht mal. Und das ist wirklich spannend zu sehen und gerade bei den Kindern sieht man halt so schon ganz, ganz viel und das war schon sehr, sehr spannend und ich weiß auch, ne, gerade auch Manifestoren, wenn die nicht in die Kraft kommen, schon in der Kindheit, dass die da natürlich als Problemkinder gelten können dann tatsächlich, ne, weil diese Wut dann auch da ist, weil sie irgendwie da an ihre Grenzen die ganze Zeit stoßen und irgendwie gar nicht wissen, warum, was ist denn hier los?
Volle Kanne und auch selbst ihre Aura auch sehr, sehr stark kommuniziert, ohne dass sie selbst was sagen müssen. Man spürt einfach, wenn Manifesto im Raum ist, man spürt es und das kann eine unglaublich schöne Kraft sein, wenn Manifestor in seiner Kraft ist, das auch zu sehen, weil ja auch Manifestoren auch wirklich die sind, die unsere Welt mit so gemacht haben, wie sie heute ist. Also jetzt nicht negativ, sondern auch positiv, also wie wir weitergekommen sind als Menschen, weil sie einfach eine extreme Kraft und Stärke haben und halt auch Menschen anleiten können, Dinge anstoßen können, neue Veränderungen bringen können. Aber wenn es dann nicht in der Kraft ist und dann noch die Aura auch so stark kommuniziert, das kann alleine schon die Aura sehr, sehr aufmüpfig wirken. Ja. Also die anderen Auren sich fast so ein bisschen wie zusammenziehen können, wenn so ein Manifest in den Raum kommt und man so merkt, so wow, da kommt gerade ein Powerpaket in die Tür. So. Ja, und wenn das dann nicht gefördert wird, positiv, sondern sich vielleicht sogar dann negativ ausdrückt. Oder ich habe auch mit einigen Manifestoren, die halt in der Kindheit extrem immer auf den Deckel bekommen haben, sozusagen. Ja. Und sich dann extrem angepasst haben und zu absoluten, auf Englisch würde man jetzt sagen, People-Pleasing. So komplettes Wollen so zum Liebling von allen werden und es allen recht machen. Und das funktioniert für ein Manifesto einfach nicht. Dann berauben sie sich ihrer Kraft, können nicht die Veränderung bringen, für die sie quasi hier sind. Und das führt dann auch oft fast so zu depressiven Verstimmungen und einfach so einer Lustlosigkeit, weil sie ja eigentlich dieses Kraftpaket sind und das nicht sein können, wenn sie versuchen, sich auch immer klein zu machen und es allen recht zu machen. Weil ich glaube, als Manifesto, du bist fast so ein Zug und du fährst los und die Leute, die mitwollen, die können eigentlich aufspringen auf den Zug und da kann, wie gesagt, unglaublich viel passieren. Und für die Leute, für die das nicht der richtige Zug ist, na, die nehmen halt einen anderen so ein bisschen.
Ja.
Das ist halt, wenn er in der Kraft ist. Aber wenn er nicht in der Kraft ist, dann weiß keiner, wohin fährt jetzt gerade dieser Zug und was ist das überhaupt für ein Zug? Und
ja, das ist spannend, auch wie das in unserer Gesellschaft heutzutage ist, dass eine Manifestoren, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel, die müssen wir runterdrücken, so nach dem Motto. Die stoßen an ihre Grenzen und dann andere wiederum, wo man dann sagt, okay, du musst jetzt ein bisschen mehr machen, das ist jetzt auch nicht genug.
Komplett verkehrte Welt eigentlich.
Ja, ne? Und dass wir da...
Wir werden großgezogen, initiier mehr, mach, mach, mach. Und Manifesto wird gesagt, du musst um Erlaubnis fragen, stopp, stopp, stopp hier. Also eigentlich ist es komplett verkehrte Welt.
Ja, und es ist auch spannend, dass du das sagst. Ich habe das halt schon immer, also ich habe es gespürt, dass mich bestimmte Leute einschüchtern. Dass ich da wie so, okay, ich weiß nicht, was es ist, aber krass, ne? Und jetzt im Endeffekt weiß ich, es sind Manifestoren gewesen, bei denen ich dieses Gefühl hatte. Das ist ganz, ganz spannend. Und wir hatten ja bei den anderen Typen auch immer über die Autoritäten gesprochen. Gibt es da für den Manifestor bestimmte Konstellationen? Also wir hatten beim Generatoren-Typen gab es zwei verschiedene Autoritäten, beim Projektor tatsächlich sieben mögliche.
Fünf, glaube ich, waren. Ja, auf jeden Fall mehrere. Beim Manifestor sind es auch mehr als zwei. Also der Generator ist fast der einfachste, was die Autorität angeht. Beim Manifesto haben wir einmal die emotionale Autorität. Also da ist wieder dieses emotionale Wellen bestimmen sehr, sehr stark die Entscheidungsfindung. Dann gibt es welche mit Milz-Autorität, Intuition ganz, ganz stark und Ego-Autorität, wenn ich jetzt mich gerade nicht vertue, ist sonst ja Ego-Autorität, weil quasi immer ein Motor, also ein Manifestor hat schon immer einen Motor definiert. Motorzentren sind quasi Zentren im Körper, die einem Druck und Aufschwung und Kraft einfach geben.
Mhm.
Und ja, deswegen, es gibt ja nicht so viele verschiedene, wie beim Projektor haben wir noch die mentale oder die selbstprojizierende ja. Autorität, die gibt's nicht, weil ein Manifestor quasi immer eins dieser anderen Center braucht, um und dann immer die Verbindung auch zur Kehle damit, dass quasi ja, Energie im Körper hat und die findet den Ausdruck auch über dieses manifestierende Kehlzentrum.
Mhm. Also haben Sie immer eine definierte Kehle?
Immer, ja.
Immer?
Da, das ist auch schon mal ein Kennzeichen.
Ja, gibt es noch andere Kennzeichen in der Chart, was diese Personen oder diesen Manifestor, Manifestoren dann ganz besonders macht oder auch nochmal abzeichnet von anderen Typen?
Also auf jeden Fall das offene Sakralzentrum.
Mhm.
Das ist ja nur Generatoren, manifestierende Generatoren haben das Sakralzentrum und sonst halt eins dieser Motorzentren ist verbunden direkt zur Kehle. Das ist dann ein bisschen komplizierter quasi auch in der Chart zu sehen. Deswegen, also immer wenn man ja eine Chart macht, sieht man ja auch daneben steht ja dann Manifesto und dann kann man auch gucken, Autorität emotional oder Autorität Milzzentrum, Intuition oder Autorität Egozentrum. Und das wird sich dann auch nochmal anders zeigen, wie quasi, welche Kombination quasi da ist an Zentren, wie viele auch definiert sind, wie der Manifesto quasi auch ja in seine Kraft kommt, wie er Entscheidungen treffen sollte, woraus er quasi auch kommunizieren und manifestieren sollte. Ja, das ist da auch echt nochmal unterschiedlich. Ich würde sagen, also was mit dem offenen Sakralzentrum ja auch ist, ist, dass Manifestoren trotzdem, sie haben unglaublich viel Kraft und Power und diese starke Ausstrahlung, was du auch gesagt hast, die manchmal einschüchternd wirken kann, auch wenn so, wow, Kraftpaket im Raum so. Aber dadurch, dass sie das Sakralzentrum nicht definiert haben, haben sie halt trotzdem nicht diese komplett ausdauernde Energie, sondern sie haben auch eher so eine Schubkraft. Sie haben ja schon die Motorzentren, die ihnen Anschwung geben. Aber so ein ganz großes Thema für Manifestor ist auch, dass sie ganz dolle oft Arbeitstiere sind, die denken, müssten auch unglaublich viel arbeiten und dann auch versuchen, sich 8 oder 10 Stunden quasi am Tag hinter den Schreibtisch zu klemmen oder körperlich zu arbeiten, wie auch immer die Arbeit aussieht. Aber das eigentlich fast ähnlich ist wie beim Projektor. Sie sind nicht dafür da, um den ganzen Tag quasi zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall so eins, auch ein ganz, ganz großes Thema, dass sie da sind, um Dinge anzustoßen mit ihrer Kraft, aber nicht immer, um alles durchzuziehen.
Ja, wir hatten letztes Mal beim Reflektor so ein bisschen gesprochen, das sind so auch sehr gute CEOs. Gibt es für Manifesto, also man kann es natürlich so pauschal immer nicht sagen, weil es natürlich ne, verschiedenste Rollen für jeden immer auch, ich sag mal, auch gemacht werden können. Für was würde der Manifestor dann jetzt lehrbuchmäßig, sage ich jetzt einfach mal so, was spricht man dem zu?
Mhm. Nochmal zum Reflektor, das war so der Mensch neben dem CEO, würde ich fast sagen.
Ach so,
gar nicht so der CEO an sich, sondern der so ein Berater, beratende Funktion, der halt quasi die Energie so ein bisschen aufnimmt und schaut, wie es läuft. Ein Manifestor kann ja relativ schnell Entscheidungen treffen, sollte es aber trotzdem nicht einfach nur aus sicher, also ne, wenn es um eine Firma geht, ich würde vielleicht sagen, ist vielleicht sogar fast ein guter CEO auch. Könnte aber auch ein Projektor sein, deswegen ist vielleicht manchmal schwer, so eine Rolle zu finden, aber einfach, weil er auch schnell Entscheidungen treffen kann und nicht auf irgendeine Außen quasi warten kann, kann aber manchmal für ihn auch quasi sehr einengend sein, weil er eigentlich unglaublich viel Freiraum braucht.
Mhm.
Also kann auch für ein Manifestor fast zu viel sein, zu sagen, er muss da vielleicht noch auf dem Board warten, dass noch irgendwas abstimmt oder ne, er hat die Verantwortung für ganz, ganz viele, weil an sich sind Manifestoren, also ich glaube auch so, vielleicht Freelancer ist was oder voll sehr, sehr, sehr gutes oder auch Selbstständigkeit selbst. Nicht, dass sie nicht in einem Unternehmen auch aufgehen können, wenn man ihnen den nötigen Freiraum gibt und sie vielleicht verantwortlich sind für ein Projekt und das auch so in ihrem eigenen Tempo, in ihrer eigenen ja, Blase da erschaffen können und das dann aber auch wieder abgeben können. Sie sind so dafür da, das ins Rollen zu bringen und so, suchen sich dann vielleicht ein Team zusammen, was das Projekt dann wirklich durchführt und sie kommen ab und zu nochmal rein, um so einen letzten Anschwung zu geben oder so einen letzten Impuls zu geben. Aber das würde ich sagen, also auf jeden Fall an der Arbeit ganz, ganz wichtig ist wirklich diese Autonomie. Egal in welcher Rolle ein Manifesto ist, weil sobald er quasi auf andere sehr, sehr stark angewiesen ist, nimmt er sich oft auch wieder die Kraft. ich auch mit einer selbstständigen Manifestorin letztens gesprochen, die zum Beispiel ein Buch selber geschrieben hat. Und sie hat gesagt, als sie das Buch, ihr erstes Buch, was sie rausgebracht hat, komplett selber geschrieben, ohne jemanden, sie musste niemanden um Erlaubnis fragen, sie hat es einfach selber rausgebracht, kam unglaublich gut an, Verlag hat es aufgekauft, genauso gedruckt, gutes Buch. Und dann hat sie mit einem Verlag zusammengearbeitet für das nächste Buch. Und der Verlag wollte permanent Änderungen. Sie musste hier was ändern, sie musste da was ändern, sie musste sich da anpassen, da anpassen, da anpassen. Und das Buch ging komplett, also unter den erwarteten Zahlen einfach, weil sie dann jetzt auch im Nachblick gesagt hat, sie konnte gar nicht in ihre Kraft kommen. Sie hatte permanent das Gefühl, sie musste dieses People-Pleasing machen, sie musste es allen recht machen. Mhm. Und hat jetzt gesagt, für sich zum Beispiel, wenn sie nochmal ein Buch schreibt, schreibt sie es auf jeden Fall selber und entweder gibt sie es fertig ab und sagt dem Verlag, so wird es gedruckt und so und nicht anders, weil sie für sich einstehen, oder sie macht es halt wieder selber in ihrem eigenen, quasi selbst rausbringen. Wie sie gesagt hat, dann kann sie halt entscheiden, wie schnell sie es schreibt, was sie da reinschreibt, wie sie es rüberbringen möchte. Also diese Autonomie zum Beispiel ist da wirklich ganz, ganz stark. Und wenn ein Manifestor so Micromanagement sehr, sehr stark erfährt, also das von oben ihm immer wieder, hier nicht, da nicht, da nicht, das kann einfach ja komplett auch wieder die Kraft nehmen. Und dann ja zu Depressionen, Verzweiflung, Kraftlosigkeit auch führen.
Hat man das, wir haben jetzt gesagt, bei Kindern merkt man das wahrscheinlich sehr, sehr stark, diese Wut, diesen Zorn. Wie ist es dann, also äußert sich das tatsächlich auch bei Erwachsenen, wenn sie nicht in ihrem Selbst sind, auch mit Wut, weil du gerade noch andere Emotionen.
Ärger, Wut, Zorn, das sind alles, also es ist auch immer ja nur ein Label dafür, wie es sich quasi bei jemandem zeigt. Also es ist auch schwer, diese Gefühle, die dann hochkommen, in Worte zu fassen. Und bei jedem zeigen sie sich auch nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen. Was auf jeden Fall oft ist, dass es sich gesundheitlich dann auch zeigen kann bei einem Manifestor. Wenn vor allem die Wut, weil Wut ist ja auch eine Emotion, die wir nicht gerne sehen in unserer Gesellschaft. Mhm. Vor allem für Frauen. Also bei Männern ist es dann vielleicht sehr, sehr überkompensiert und das wird ja dann mit einer Schlägerei oder einem Wutanfall, Tobsuchtsanfall so ein bisschen cholerisch abgestempelt. Und bei einer Frau wird es ja noch weniger gut gesehen, die Frau darf nicht wütend sein. Dass es sich dann auch stark gesundheitlich zeigen kann. Dass die Wut quasi wie nach innen auch getragen wird, ist auf jeden Fall das, was ich jetzt auch in vielen Gesprächen noch mitbekommen habe, wenn Manifestorin nicht in ihrer Kraft sein durfte, hat sie trotzdem diesen Zorn und diese Wut gespürt, hat es aber noch in sich reingefressen. Mhm. Und dann kamen halt auch viele, sei es hormonelle Probleme oder ja, Hautprobleme oder sonst irgendwas, zeigt sich ja dann immer noch mal bei jedem anders, wo auch so ein quasi so ein Tor dafür ist, wo die Gesundheit das quasi widerspiegelt. Ja. Ich glaube, so sehen wir das ganz, ganz oft. Oder einfach auch trotzdem, dass man Wut und Zorn anzieht. Also es sagen auch ganz viele, dass sie dann merken, dass es gar nicht so doll ist, dass sie das nach außen tragen, sondern dass ihnen das von jemand anderem auch wieder gespiegelt wird. Mhm. Dass sie das dann trotzdem dieses Thema in ihrem Leben erfahren.
Okay, spannend. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt, wo ich halt weiß, wer Manifestor ist in meinem Leben, habe ich auch gesehen, ne, dass auch diese Personen gesundheitlich tatsächlich sehr zu kämpfen haben. Ja, auch. Obwohl man das auch bei jedem Typen sehen kann, glaube ich, ne? Ganz stark, wenn die nicht in ihrer Kraft sind. Ich meine, ich habe es bei mir auch gesehen, Reflektor. Ich weiß nicht, kannst du von dir auch sprechen, Generatoren?
Ne? Also bei mir zeigt sich ganz, ganz stark über die Haut auch und über die Verdauung. Es hängt ja auch viel zusammen, Darm und Haut. Immer wenn ich nicht in meiner Kraft war, und das war in verschiedenen Phasen in meinem Leben, habe ich quasi ganz, ganz schlimm mit Neurodermitis zu kämpfen gehabt. Und mit Verdauungsproblemen einfach. Und ich kann mittlerweile, also da war ich dann auch extrem empfindlich, was quasi, Essen angeht, zum Beispiel gewisse Nahrungsmittel. Und wenn ich in meiner Kraft war, dann war das quasi, dann ist es in Ordnung. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass mein Darm so stark darauf reagiert, was ich esse oder was nicht.
Ja.
Und Burnout auch beim Generator, das höre ich auch immer wieder. Selbst manifestierender Generator oder Generator, obwohl man denkt, die haben diese ausdauernde Energie. Mhm. Aber wenn ein Generator zum Beispiel permanent Ja zu Sachen sagt, die eigentlich Nein sind von der Energie her, ja, kann es genauso zu einem Burnout kommen wie bei jedem anderen Typen.
Ja, stimmt. Ja, ich habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen, auch Projektoren, die mir auch meinte, ist das bei uns Projektoren eigentlich mit so Nebennierenschwäche und Burnout dann wahrscheinlicher. Und ich habe dann auch, ich glaube nicht, weil ich halt auch Manifestoren kenne, Generatoren kenne, die auch da rein geraten sind, weil man einfach dann wahrscheinlich nicht wirklich bei sich selbst ist, nicht, ne, in seiner Kraft ist. Und dann, weswegen man ja auch immer ein persönliches Reading haben sollte, die ganzen Center ja auch noch eine Rolle spielen. Also Ich weiß nicht, ob du da, jetzt driften wir so ein bisschen ab von Manifestoren, aber siehst du da auch ganz, ganz klare Zeichen, ob jetzt jemand zum Beispiel eine definierte oder ein definiertes Wurzelzentrum hat und hat dann vielleicht mehr Tendenzen zu irgendeiner, ich sag mal, bestimmten Krankheit. Siehst du da irgendwie sowas in diese Richtung?
Ja, jetzt speziell das Wurzelzentrum, was du gerade angesprochen hast, das steht auch für die Nebennieren und für Adrenalin- und Cortisolausstoß.
Mhm.
Vor allem, wenn das offen ist. Ich will nicht sagen, dass jemand, der das definiert hat, gar nicht da reinrutschen kann. Aber vor allem, wenn es offen ist und man sich sehr diesen Druck macht, dieses schnell, 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 dieses noch schnell was abarbeiten wollen, sehr starken Druck auch von außen erfährt, sei es von einem Chef oder so, dass man sich immer mehr Aufgaben aufheizt, die man eigentlich schafft. Mhm. Dann noch viel Kaffee zum Beispiel trinkt oder eine Koffein zu sich nimmt, irgendwelche Aufputschmittel, dass das halt dann extrem schnell auch auf die Nebennieren schlagen kann, dass die halt eine Überproduktion gehen für eine gewisse Zeit und dann natürlich auch eine Nebennierenschwäche sich auf die Dauer zeigen kann, was ja dann auch wieder unser ganzes Hormonsystem quasi aus dem Gleichgewicht bringen kann.
Ja, spannend. Das interessiert mich auch nochmal. Da würde ich ja auch dieses System tatsächlich nochmal durchdringen und das mit den Hormonen in Verbindung bringen. Mal gucken, ob mir das irgendwann mal gelingt, ob ich das da durchblicken kann. Aber zurück zum Manifestor oder zur Manifestorin. Was kann also diese Frau oder der Mann, falls ihr ein Mann zuhört, was kann sie tun, damit sie in ihre Kraft kommt?
Also die Strategie ist ja quasi immer das bei jedem Typen, wie man mehr in den Fluss kommt, mehr in seine eigene Kraft kommt. Und weil der Manifest ja aus sich heraus initiieren kann, hat er nicht diese Strategie, wo er außen auf so ein Okay warten muss, dass er in die Handlung kommen darf. Ein Manifestor oder eine Manifestorin darf wirklich lernen zu informieren. Und weil das Ding ist so, dass sie haben ja einfach diese spontanen Impulse und sind sich oft nicht bewusst, dass sie andere Leute damit auch beeinflussen und einen sehr starken Einfluss auch auf andere Leute ausüben. Also ich hatte jetzt schon viele Manifestoren in Sessions und die dann zum Beispiel, wo dann ein Beispiel hochkam, spontan Urlaub gebucht, 2 Wochen oder länger, einfach so aus einem Impuls heraus, das ganz spontan gemacht, vergessen dem Partner oder der Familie Bescheid zu geben und sich darum zu kümmern, dass die Katze versorgt wird für die Zeit so. Und dann auf einmal auf dem Weg zum Flughafen dann so, oh, ich sollte ja vielleicht mal jemandem Bescheid sagen. Und dann kommt da halt auch dann wieder der Wut und Ärger von außen, der dann auf jemanden drauf projiziert werden kann, sagen wir mal so, wenn dann der Partner absolut kein Verständnis dafür hat, so wie kannst du das jetzt schon wieder machen? Einfach im eigenen Regie in Urlaub gebucht, weg und ich soll mich jetzt hier um die Katze kümmern und deine Pflanzen gießen und ne, wir hatten doch Pläne. Und da ist es für einen Manifestor ganz, ganz wertvoll, einfach in dem Moment, wo dieser Impuls kommt und die Entscheidung quasi getroffen wird, einen Moment innezuhalten und entweder wirklich schriftlich oder mental eine Liste zu machen, der Leute, die es beeinflusst. Also wirklich kurz innehalten, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen wegfliege, aha, ich muss meiner Nachbarin Bescheid sagen, dass sie das Katzenklo zum Beispiel sauber machen muss. Ich muss meinem Partner Bescheid sagen, weil wir dann nicht das Wochenende verbringen können. Und ich sage meinen Eltern Bescheid, weil da ist auch noch irgendwas. Und dann einfach kurz diesen Moment nehmen und dann nicht um Erlaubnis fragen. Weil ich glaube, das ist auch oft, warum Manifestoren das nicht machen, weil sie aus ihrer Kindheit so gewohnt sind, so dieses, sobald sie mit jemandem darüber sprechen, kommen sie nicht mehr in ihre Kraft. Weil dann werden sie quasi da rausgerissen oder ihnen wird es verboten. Und da wirklich dann diesen Unterschied zu haben, frage ich um Erlaubnis oder sage ich einfach, wie es ist? Und dann mit dem Urlaub zum Beispiel nicht zu sagen, ach, dürfte ich vielleicht die 2 Wochen wegfahren? Ich würde ja gerne, sondern zu sagen, ich bin die 2 Wochen weg. Könntest du dich aber um die Katze kümmern oder um die Pflanzen? Ne? Und das Informieren kann dann unglaublich viel Widerstand auch auf die Dauer nehmen. Ich glaube, im ersten Moment denken Manifeste oft, das bringt mehr Widerstand, weil sie ja quasi aus ihrer eigenen Schnelligkeit kurz rausgerissen werden, weil sie kurz an die Menschen denken müssen, die es beeinflusst. Und das ist gar nicht böse von ihnen gemeint, dass sie das vergessen. Ich glaube, das ist einfach so diese schnellen Impulse, die sie haben. Und einfach in dem Moment ganz kurz innezuhalten, weil langfristig wird ihnen das ja mehr Energie geben. Sie können, dieser Ärger und dieses Zornthema ist auf jeden Fall weniger. Und sie sagen einfach, was Sache ist. Sie können trotzdem ihr eigenes Ding machen, aber die Menschen um sie rum fühlen sich nicht komplett überrannt von ihnen.
Mhm. Du hast jetzt gerade von Erlaubnisfragen auch gesprochen. Mich würde interessieren, gibt es denn einen Typen, bei dem das eher an die Strategie passen würde, um Erlaubnisfragen? Oder ist das tatsächlich jetzt nochmal einfach so ein gesellschaftliches Ding und gerade die Manifestoren, die leiden mehr darunter als vielleicht andere Typen?
Ich glaube, um Erlaubnis fragen sollte eigentlich keiner. Ich glaube, die Manifestoren werden da so ein bisschen reingedrängt manchmal. Mhm. Wie gesagt, durch die Kindheit. Wenn ihnen dann gesagt wird, du darfst nicht einfach in den Garten gehen, du musst mich doch fragen. Und das ist dann so ein Thema, was wiederkehrt und wiederkehrt, ne, in der Schule. Sie können nicht einfach in der Pause aufspringen und raus auf den Pausenhof rennen, mhm, sondern sie müssen wieder die Lehrerin fragen und dann die Großeltern und, ne, und das ist dann so ein Thema, was sich wahrscheinlich sehr, sehr durchzieht, woher dann auch dieses, ich muss es allen recht machen vielleicht und ich muss, mhm, ne, immer quasi mich klein machen und darf nicht in meine Kraft kommen, wenn ich den Impuls verspüre, dass das dann so ein zentraler Glaubenssatz vor allem für, mhm, Manifestoren ist. Und da dann ganz wichtig ist im Erwachsenenleben und am besten halt auch schon, wie wir vorhin über Kinder gesprochen haben, Kindern auch diesen Unterschied beizubringen, wenn man jetzt selber ein Kind in seinem Leben hat, was ein Manifestor ist, ihnen zu sagen, das auch dieses Informieren beizubringen, informieren auf eine positive Art und Weise, dass das Manifestor-Kind zum Beispiel sagt, Mama, ich gehe jetzt raus in den Garten. Aber nicht, Mama, dürfte ich bitte, 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 bitte raus in den Garten? Und dann kommt wahrscheinlich noch ein Nein, sondern die Mutter dann einfach vielleicht gesunde Grenzen setzen kann und sagen kann, okay, für eine Stunde lass du raus in den Garten, aber du bleibst wirklich, mhm, hier in diesem Zaun, weil sonst ist es vielleicht auch gefährlich. Dahinter ist die Straße, vielleicht, mhm, auch noch ein Problem. Nicht dieses, ich versuche dir deine Kraft und deine Freiheit zu nehmen, sondern in diesen Grenzen darfst du dich ausleben und darfst jetzt machen, mhm, und darfst im Sandkasten spielen und darfst auf die Schaukel und, ne, darfst machen, was du willst. Und ich glaube, so kann man das als Kind dann schon sehr, sehr früh trainieren. Und da als Erwachsener halt auch, wenn man das nicht hatte, sich das einfach wieder angewöhnen. Mhm. Informieren, nicht um Erlaubnis fragen.
Okay. Ja, cool. Das darf ich mir tatsächlich auch angewöhnen, dass ich auch besser informiere, was ich tue und nicht um Erlaubnis fragen. Mich würde noch ganz kurz interessieren, bevor wir für heute Schluss machen, Entscheidungen aus dem definierten Ego, aus dieser Autorität. Wie sieht das aus? Wir haben schon, ich glaube, beim Generator über das Emotionale gesprochen und das Bauchgefühl. Und beim Projektor haben wir über die Milz gesprochen. Mich würde jetzt wahnsinnig, weil da habe ich gerade gar keinen Plan. Wie sieht das aus?
Es gibt auch unterschiedliche, es gibt auch Projektoren mit einer Ego-Autorität. Also,
ja, ja.
Beim Ego, das steht ja auch sehr, sehr für den Selbstwert. Also, mhm, generell haben Leute mit einem definierten Ego, was ja immer, wenn es die Autorität ist, ist es immer definiert quasi in der Chart. Die haben oft weniger ein Thema mit sich beweisen wollen. Sie haben so oft ein gesundes Gefühl auch für Selbstwert. Und die dürfen sich auch manchmal fragen, wenn ich das jetzt mache, spiegelt das zum Beispiel meinen Wert wider? Oder dürfen auch Entscheidungen, auf jeden Fall, meine Lehrerin hat immer gesagt, so an sich sagt man ja in unserer Gesellschaft auch Ruhm oder Geld oder so sind keine guten Gründe, um Entscheidungen zu treffen. Aber vielleicht für eine ego-definierte Autorität könnte es manchmal sogar richtig sein zu sagen, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, sorgt das für mich vor geldtechnisch. Ist das vielleicht, mhm, wenn jetzt zwei Jobangebote auf dem Tisch sind, und das eine ist, beide sind gut und das eine ist wirklich weniger Geld, dann nochmal in sich reinzufühlen, ist es vielleicht auch in Ordnung, dass ich mich für mich entscheide, mhm, und da in Anführungszeichen egoistisch und überhaupt nicht negativ, ich gehe über andere Menschen drüber egoistisch, sondern sorgt das für mich, bringt, mhm, mich das auch vielleicht dahin, wo ich hin möchte, quasi damit diese Entscheidung zu treffen. Okay. Und oft ist es oft mit der Kehle auch, also beim Manifest jetzt mit der Kehle verbunden, also da hilft es auch oft, über die Entscheidung mit jemandem zu sprechen, aber wieder nicht auch um Erlaubnis zu fragen aus dem Ego, sondern man wird auch schon so am Klang der Stimme oft merken, welches dieser zwei Jobangebote ist es jetzt. Mhm. Und ist es vielleicht auch das, was mir zum Beispiel mehr Ruhm oder mehr Ansehen gibt, aber ich mache das nicht aus so einem kranken Verhältnis heraus, ich muss den Job machen, um eine Anerkennung zu bekommen, sondern nee, ich fühle mich einfach sehr getragen durch diesen Job und fühle mich, mhm, sehr gesehen und habe das Gefühl, ich kann da voll in meine Kraft kommen. Mhm. Warum nicht? So.
Ich sehe, dass ich da als wertvoll, mhm, einen wertvollen Beitrag leisten kann, wertvoll angesehen werde. Ja.
Ja.
Schön.
Aber generell ist es schon eine feinfühligere Autorität, mhm, auch als jetzt zum Beispiel Emotion oder Sakral oder selbst die Intuition. Das sind ja so die meisten, mhm, die man so gesellschaftlich hat. Und wenn man dann das Ego quasi als Autorität hat, hat man ja automatisch dieses Center auch offen. Das heißt, da darf man sich manchmal auch ein bisschen abtrennen und zum Beispiel gucken, wo treffe ich jetzt die Entscheidung emotional, weil mein Partner emotional definiert ist und der mich mit dieser Welle so ein bisschen versucht hat, mhm, mitzureißen. Wenn der selber auch nicht in seiner Kraft ist mit seinen Emotionen, sondern noch sehr emotional entscheidet, muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil man ja dadurch dann sehr viel Offenheit in, mhm, den anderen Bereichen hat. Ja, aber generell ist, glaube ich, das auch eine sehr, sehr interessante Autorität, wo man auch selber ein bisschen mit rumexperimentieren kann. Und ich würde auch immer sagen, egal für welche Autorität, einfach mal zu reflektieren, was habe ich für große Entscheidungen in meinem Leben getroffen, wohin haben die mich gebracht, wie hat es sich für mich angefühlt und da auch einfach mal reinfühlen, das war eine Entscheidung gegen mich, die kam vielleicht wirklich aus dem Verstand oder von jemand anderem und das war vielleicht eine Entscheidung, da habe ich mich wirklich total gesehen gefühlt oder getragen gefühlt oder meine Intuition hat mir geholfen, wenn es jetzt die Intuition ist als Autorität. Und da mal zu reflektieren, wo einen das hingebracht hat.
Ja. Ja, spannend. Ich liebe das, über dieses Thema zu sprechen. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir über den Manifestor oder Manifestoren unbedingt sagen sollten, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben zum Abschluss?
Vielleicht noch mal ganz kurz dieses, dass sie wirklich Dinge anstoßen dürfen. Aber dass sie es auch nicht immer zu Ende machen müssen. Also, dass sie manchmal auch Projekte abgeben dürfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da auch Manifestoren manchmal Probleme haben. Ich glaube, sie dürfen auch lernen, ein bisschen besser zu delegieren. Und einfach auch zum Beispiel sagen, sie haben halt extrem krasse und verrückte Ideen vielleicht auch, die auch alle verdient haben, vielleicht in die Welt getragen zu werden oder die meisten. Oder dass sie es halt ausprobieren und dass sie denen nachgehen dürfen. Aber das können sie ja nicht machen, wenn sie dann 10 Ideen nachgehen und dann sich quasi zerteilen. Sondern dann auch sagen, hey, das ist eine Idee, da gebe ich das vielleicht an ein Team ab. Wenn ich jetzt selbstständig bin, da suche ich mir vielleicht 2, 3 Leute, die mich auf Social Media unterstützen und die mich da unterstützen und die das Produkt weiter am Laufen halten. Und die machen das dann auch gerne, wenn das Leute sind, die quasi auch angezogen sind von dieser Idee. Dann vielleicht ein Generator, ein Projektor, was weiß ich so, die dann auch sagen, ach ja, da würde ich gerne mit weitergehen mit dieser Idee. Und dass der Manifestor sich dann auch erlaubt, weiterzuziehen, vielleicht zur nächsten Idee. Auch im Privatleben, also nicht nur arbeitstechnisch, zwar jetzt ein Arbeitsbeispiel, aber auch privat einfach mal sich erlaubt, verschiedene Dinge auszuprobieren und anzutesten und ja, einfach in die Kraft zu kommen.
Danke dir, Steffi. Danke für dieses Gespräch über den Manifestor. Und ja, jetzt bleibt noch eins offen. Das ist der manifestierende Generator und da werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen.
Sehr, sehr gerne, liebe Julia. Es war mir wieder eine Freude und ich hoffe, ja, es konnten ganz viele Leute was für sich mitnehmen und ich freue mich auch schon aufs nächste Gespräch.
Danke dir.
Wow, mega spannende Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch gefallen und du hast viel, viel mehr über diesen Typen des Human Designs gelernt. Ich finde es super spannend, auch die anderen Typen kennenzulernen und nicht nur, also ich weiß natürlich, wie sich das anfühlt für meinen Typen. Und ich finde es auch immer spannend, andere Typen sich tatsächlich anzuhören und wie andere Menschen auch in Anführungsstrichen funktionieren und wie ich vielleicht mit diesen Menschen besser kommunizieren kann und diese selber unterstützen kann und sie in ihrem vollen Potenzial sehen kann. Und ich hoffe, du konntest vielleicht für dich auch ganz viel mitnehmen, wenn das jetzt gerade dein Typ war, über den wir gesprochen haben. Und ja, komm mich gerne auf Instagram besuchen. Lass mich wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr von solchen Podcast-Folgen hören möchtest, beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Da bin ich immer zu erreichen und immer offen für Feedback und Vorschläge und neue Ideen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Bonus-Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. Bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt. PCOS, hypothalamische Amenorrhoe, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter
diesen Zyklusproblemen, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test, ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.